Herzlich willkommen zum Kreuzlichtseminar, Kreuzlichtseminar Offenbarung. Schön, dass du auf diesem Weg dich dazu eingeschaltet hast oder die Zeit genommen hast, auf diesem Weg an diesem Seminar teilzunehmen. Wir können leider immer noch nicht in unserer alten Art und Weise das Seminar durchführen lassen und die Zeit, das Wort des Studium haben und Gemeinschaft miteinander haben. Das fehlt mir persönlich sehr, in dieser Art und Weise euch auch zu sehen und auch zu sehen, was es mit euch macht, zu hören, was das Wort Gottes mit euch macht. Trotzdem nehme ich das aus der Hand in unseres Herrn Jesus Christus und weiß, dass er es zugelassen hat und dass es auch eine Zeit, in der unser Glaube und unsere Haltung erprobt und geprobt wird und geheiligt und neu ausgerichtet und gefestigt wird. Von daher bin ich auch dankbar, auf diesem Wege mit euch ein Seminar halten zu können. Wie gesagt, schön, dass du dich eingeschaltet hast. Schön, dass du dir Zeit dafür genommen hast. Die Auflagen, die immer noch da sind, die machen es einfach nicht möglich, das Seminar durchzuführen. Auch wenn jetzt ab nächste Woche in gewisser Weise Lockerungen stattfinden sollen, auch in Bezug auf das Gemeindeleben, christliche oder religiöse Veranstaltungen, so sind die Auflagen trotzdem so, dass ich dass die gewohnte Art und Weise und auch die gute Art und Weise und das auch, was die Gemeinschaft ausmacht, es immer noch nicht möglich macht und ich es nicht für sinnvoll halte. Es müssen immer noch genügend Abstand gehalten werden zwischen einzelnen Personen. Das heißt, auf alle Richtungen, auf allen Seiten 1,5 Meter. Das ist bei unserem kleinen Raum hier schnell ausgereizt und da können nicht viele teilnehmen und nicht viele hier vor Ort sein. Und ganz ehrlich, ich will nicht beurteilen und auch nicht sagen, wer kommen darf und wer nicht kommen darf. Auch ist die Zeit begrenzt von solchen Veranstaltungen. Es wird empfohlen, nicht länger wie eine Stunde zu machen insgesamt. Dann, was auf jeden Fall nicht möglich ist, das, was wir genießen und ich hoffe, ihr auch genossen haben, das ist einfach das Essen und die Pausen dazwischen, im Austausch miteinander, im Reden miteinander, im Essen miteinander, auch das ist immer noch nicht möglich. Und die Toiletten dürfen nicht geöffnet werden, man muss alles identifizieren und alles immer dann reinigen. Also, was ich damit sagen will, die Auflagen sind immer noch so hoch, dass ich es nicht für sinnvoll halte, die Seminare hier vor Ort stattfinden zu lassen. So möchte ich auf diesem Weg euch dienen und trotzdem etwas an geistlicher Nahrung und geistlichem Studium euch zur Verfügung stellen. Ich denke persönlich nicht, dass es daran mangelt. Manchmal denke ich, ob es nicht sogar zu viel ist. Woche für Woche machen wir Aufnahmen, es gibt Bibelstunden, es gibt Predigtdienste, es gibt Seminare und manchmal denke ich, dass die Geschwister schon langsam es satt haben, aber ich freue mich, dass trotzdem der Hunger noch da ist und die Bereitschaft zu lernen und von daher möchte ich für dieses Wochenende für euch eine Einheit zur Verfügung stellen über das über die Offenbarung. Wir sind heute in der Offenbarung, wie ist es ja immer im Wechsel AT und Offenbarung. In 2 Wochen hätten wir wieder Altes Testament hier im Haus. Ich vermute, dass das auch immer noch nicht stattfinden kann und stattfinden wird, zumindest nicht in dieser Weise. Ich werde wieder euch die Sachen aufnehmen und euch online zur Verfügung stellen. Heute sind wir in der Offenbarung und wir sind bei den Sendschreiben, bei den 7 Sendschreiben, arbeiten uns da durch und haben uns mit dem Sendschreiben Sardes beschäftigt. Das ist schon einige Wochen her und ich weiß nicht, ob du es noch präsent hast. Wenn du deine Unterlagen dabei hast, wenn du das jetzt richtig studierst, dann hast du es vielleicht schon aufgeschlagen und deine Unterlagen, deine Notizen vom letzten Mal vor dir und kannst so kurz hineinschauen und sehen, was wir letztes Mal gemacht haben und sich etwas daran erinnern. Für all diejenigen, die sich jetzt neu dazuschalten, beziehungsweise für all die, die jetzt, für die zum Erinnern, nehme ich euch da ganz kurz hinein, was wir bis jetzt gemacht haben. Ich erinnere euch das anhand 2 bekannten Folien, von daher will ich sie euch gleich einblenden. Das ist die erste Folie, ist diese Folie. Ihr seht jetzt sie bei euch. Es geht darum, dass Jesus Christus das Zentrum und in der Mitte der Gemeinde ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das ist die Grundbotschaft, auch die Grundbotschaft der ganzen Offenbarung. Ich erinnere euch nicht ungern, sondern sehr gern an diese Tatsache. Das heißt, er hat die Gemeinde nicht verlassen. Er ist in der Mitte, er ist im Zentrum. Das bedeutet, alles, was geschieht, auch in der Offenbarung, alles, was uns berichtet wird und aufgezählt oder jeder Bericht, jede Einteilung, jeder Verweis hat was mit dieser Tatsache zu tun, dass Jesus Christus in der Mitte seiner Gemeinde ist. So beginnt die Offenbarung mit, im Zentrum steht Jesus und die Gemeinde. Und die ersten drei Kapitel beschreiben den Zustand der Gemeinde, beschreiben das Wesen der Gemeinde und zeigen, was Jesus, was er für sie ist und was er für sie tut. Und anhand 7 Gemeinden in Kleinasien, repräsentativ für die ganze Gemeinde Jesu, wird der Zustand der Gemeinde uns vor Augen gemalt und dann aber auch das, was Jesus tut, damit die Gemeinde letztendlich vor Gott als heilig und rein und tadellos dasteht und vollendet wird. In diesem Schaubild seht ihr das in der Weise, dass links unten es mit Ephesus beginnt und dann geht's weiter von Ephesus nach Smyrna und nach Pergamon. Das sind die Sendschreiben auf der linken Seite. Auch geografisch auf der Landkarte befinden sich auch auf der linken Seite und dieser sogenannten Postroute, die da durch Kleinasien dann läuft. Und so beginnt Jesus mit dem ersten Schreiben an Ephesus. Wir erinnern uns, die Gemeinde, die erste Liebe verlassen hat. Und das führt zu der leidenden Gemeinde, die Gemeinde Smyrna. Von da kommen wir zu Pergamon, eine Gemeinde, die beginnt, tolerant zu werden gegenüber Irrlehre. Sie nimmt zwar diese Irrlehre noch nicht selbst an, aber sie ist in gewisser Weise tolerant denen gegenüber, die in ihrer Mitte bestimmte Dinge glauben, und zwar die Lehre Biliams. Das hat zur Folge, und dann kippt das Ganze auf die rechte Seite, und dann haben wir 4 weitere Sendschreiben. Dann haben wir Thyatira, wir haben Sardes, wir haben Philadelphia und Laodicea. Und es gibt in gewisser Weise auf der rechten Seite in dem Sinne, dass das, was noch in Pergamon toleriert wurde, eine Lehre, die die Gemeinde vom Evangelium abgebracht hat, also führt dazu, dass diese Lehre in Thyatira schon geglaubt und angenommen wurde und mit der falschen Lehre Unzucht getrieben wurde. Das heißt Ehebruch, das bedeutet ein Bruch mit dem Evangelium, ein Bruch mit der guten Nachricht. Letztendlich ein Ehebruch begeht die Gemeinde mit ihrem Bräutigam, und zwar eben mit Jesus Christus selbst. Und das ist das Bild, das uns gezeigt wird. Die Ehebrecherin wird dargestellt als Isabel, als Bild. Genau, und das ist Thyatira, das ist in gewisser Weise in die Mitte von den Sendschreiben, und deswegen nimmt das ja die größten Platz in den Sendschreiben ein. Das habe ich euch alles versucht aufzuzeigen und euch da hineinzunehmen und euch zu lehren. Und das führte eben zu Sardes. Das seht ihr dann auf der rechten Seite. Und da bin ich euch etwas schuldig. Jetzt nehme ich euch wieder zurück. Also das ist dieser große Überblick Sardes. Dann kommt Philadelphia und dann kommt Laodicea. Und dann sind wir durch diese Rundreise durch. Also herzlich willkommen wieder zurück bei mir. Ich möchte euch kurz wieder in Sardes wieder jetzt hineinnehmen. Wir haben uns in den letzten Male mit Sardes beschäftigt. Und vor allem möchte ich jetzt in dieser Einheit für dieses Seminar möchte ich Sardes auch abschließen, und so, dass wir uns da zu Philadelphia fortbewegen. Und genau, und dann zeige ich auch wie Sardes und Philadelphia, wie diese beiden Sendschreiben miteinander verknüpft sind, durch welche Themen und durch welchen Gedankengang sie miteinander verknüpft sind. Genau. Lass mich euch aber kurz erinnern, um was es in Sardes geht. Das Markante bei Sardes ist in Kapitel 3, Vers 1, die Aussage: Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Und das ist in gewisser Weise das Schlüssel für das Verständnis von diesem Sendschreiben. Es geht darum, um den Namen. Sardes hat sich einen Namen gegeben oder nimmt einen Namen an, vielleicht ist es sogar besser, lässt sich so nennen, nämlich als die Lebendige. Und so in der ganze Abschnitt und das, dieses Sendschreiben hat diesen Namen im Fokus. Also was ist dieser Name? Ist er berechtigt? Ist er nicht berechtigt? Ist es berechtigt, diesen Namen zu tragen oder nicht? Und Jesus verurteilt Sardes, sagt, ihr tragt einen Namen, der sagt, ihr seid lebendig, aber ihr seid es gar nicht. Das heißt, sie tragen diesen Namen ungerechtfertigt. Sie sind nicht lebendig. Sie sind nicht lebendig. Sie sind tot. Und natürlich geht es ihnen nicht um den buchstäblich tot sein. Das Leichen laufen, das Tote rumlaufen und sagen, wir sind lebendig. Dieses Bild ist klar für uns. Wir verstehen, dass es darum geht, dass sie geistlich lebendig und geistlich tot sein. Das heißt, sie bekennen, diese Gemeinde bekennt, dass sie geistlich gesehen lebendig ist. Dass sie wiedergeboren ist, dass sie ein geistliches Leben hat, das Leben Jesu letztendlich den Geist hat. Und sie hat es nicht. Warum? Nur weil sie diesen Namen trägt und diesen Namen annimmt oder diesen Namen in Anspruch nimmt, bedeutet nicht, dass sie es hat. In Vers 1 nochmal, wenn wir den Gruß Jesu an diese Gemeinde nochmal lesen, dann macht Jesus das deutlich, wer den Geist gibt, wer kann den Geist geben und wie kann man den überhaupt empfangen? Kapitel 3, Vers 1, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, die sagt, der die sieben Geister, und das ist die Umschreibung des Heiligen Geistes, Gottes und die sieben Sterne hat. Also er erinnert die Gemeinde, ich bin derjenige, der die sieben Geister hat. Und das ist die Umschreibung des Heiligen Geistes. Er ist der, der den Heiligen Geist hat, und das bedeutet auch, er ist der, der den Heiligen Geist gibt. So, nur weil, wenn man sich geistlich lebendig nennt und meint geistlich lebendig zu sein, bedeutet nicht automatisch, dass man es ist, sondern man braucht den Heiligen Geist. Und den Heiligen Geist kann nur der geben, der ihn besitzt, der das auch das Recht und die Vollmacht hat, den Heiligen Geist auszuteilen. Geht mit mir in die Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2. Da macht Petrus diese Wahrheit sehr deutlich. Es ist Pfingsten, es ist die Zeit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir jetzt in unserer Zeit bewegen uns in unseren Feiertagen und in der Zeit, in der wir an diese Dinge denken und uns erinnern und gedenken, kommen wir Stück für Stück diesem Ereignis entgegen. Schaut mal in Apostelgeschichte 2 im Petrusbrief. Der Heilige Geist kommt in gewaltiger Art und Weise, mit einem klaren Zeugnis und mit klaren Zeichen, dass die Gemeinde Jesu durch den Heiligen Geist erfüllt wird. Das heißt, Gott nimmt Wohnung in seinem Haus, und zwar in seinem geistlichen Haus. Und das ist die Gemeinde. Die Menschen drumherum, die können das nicht richtig einordnen. Und so beginnt Petrus eine herrliche, wunderbare Predigt, eine Auslegung des das Zeugnis ist des Alten Testaments über diese Ereignisse. Er zitiert Joel, er zitiert die Psalmen, und um das zu erklären, was gerade da geschah, nämlich dass der Heilige Geist ausgegossen wurde auf alles Fleisch. Da gibt's also keinen Unterschied, keine Bevorzugung. Es ist nicht nur ein Volk, es sind nicht nur Priester oder Diener und Knechte Gottes, die den Heiligen Geist bekommen, sondern Gott macht keinen Unterschied. Auf alles Fleisch, das heißt Juden wie Heiden, arm wie reich, Mann wie Frau, Kind und Erwachsen, jeder, der an den Namen Jesu Christi glaubt, jeder, der den Namen Jesu anruft, jeder, der an den Namen Jesu glaubt, jeder, der dem Evangelium Gottes glaubt, und das ist es jetzt, jeder, dem Evangelium glaubt und an diesen herrlichen Jesus glaubt, bekommt den Heiligen Geist. Es gibt keine Grenzen des Empfangen des Heiligen Geistes. Jeder, der dem Evangelium glaubt, bekommt den Heiligen Geist. Und das predigt Petrus in dieser gewaltigen Predigt. Er erklärt das, bezeugt es. Vielleicht lese ich euch ab Vers 17, Apostelgeschichte 2. Und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, eure Ältesten werden Träume, Visionen haben, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. So, das ist das, was ich gerade gesagt habe, das ist Joel, worauf sich Petrus bezieht. Und die Betonung ist, jeder wird es bekommen. Jeder wird es bekommen. Meinen Geist heißt es, also den Geist Christi werden sie bekommen. Die Leute sind verwundert. Petrus, wie gesagt, hält dann eine gewaltige Argumentationspredigt vom Alten Testament. Er belegt, dass Jesus auferstanden ist. Er belegt, dass Jesus jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Und jetzt schaut mal, was er in Vers 30 sagt. Er sagt, Vers 30 nehme ich mit euch hinein. Da er nur ein Prophet war, er redet von David, und wusste, dass Gott mit einem Eid geschworen hatte, einer seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen. Das heißt, er sagt, David hat schon davon gesprochen und sagte, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch Verwesung gesehen hat. Also Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, sagt Petrus, so wie David es verheißen hat. Und jetzt, was ist die Folge, Vers 32? Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegeben, gegossen, was ihr seht und hört. Das ist, worum es mir geht. Jesus ist, nachdem er auferstanden ist, auferweckt worden ist und somit die Herrschaft angetreten hat, hat er von Gott das Recht bekommen zu herrschen, das Recht bekommen, den Heiligen Geist denen zu geben, die an ihn glauben. Das heißt, Petrus sagt, dass der Heilige Geist gekommen ist, ist ein Beweis, dass Jesus auferweckt und sich zu der Rechten Gottes gesetzt hat. Wichtig hier, denn Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat. Schaut mal, das bedeutet nicht, dass Jesus den Heiligen Geist erst im Himmel bekommen hatte. Nein, er wurde durch den Heiligen Geist gezeugt. Der Heilige Geist hat ihn getauft. Das bedeutet, er hat vom Vater den Heiligen Geist bekommen, um ihn ausgießen zu können. Um ihn ausgießen und denen zu geben, die an ihn glauben. Sagt er, hat er diesen ausgegossen? Also wer gibt den Heiligen Geist? Zurück zur Offenbarung wieder, zum Sendschreiben, zur Sardes. Wer gibt den Heiligen Geist? Wer hat den Heiligen Geist? Jesus erinnert die Gemeinde in Sardes und sagt, ja, ich habe den Heiligen Geist, ich habe die sieben Geister Gottes. Warum erinnert er sie daran? Weil genau das ist das Problem in Sardes und darum geht es. Sie behaupten es, dass sie den Heiligen Geist haben und somit geistlich lebendig sind. Letztendlich sind sie es aber nicht. Das sind sie nicht. So, wenn Jesus den Heiligen Geist nicht gibt, kann man sich nennen, wie viel man will. Und das tun viele, aber sie sind es nicht. Und darum sagt er, du hast zwar den Namen, aber dass du lebst, aber du bist tot. Du hast zwar den Namen nach, den du trägst und vielleicht auch bekennst oder sich selbst so bezeichnest, sagst du, du bist geistlich lebendig, aber de facto nach und der Realität nach bist du geistlich tot. Warum, und das ist jetzt sehr wichtig, warum ist diese Gemeinde geistlich tot? Der Zusammenhang, oder sein Schreiben vorher macht das deutlich und diesen Zusammenhang will ich, dass ihr ihn nicht vergesst und dass ihr das wirklich berücksichtigt. Der Zusammenhang ist folgendes. Die Gefahr der Irrlehre sowohl in Pergamon und dann in der Thyatira, das heißt Akzeptanz und Toleranz der Irrlehre, führt zu geistlichem Tod durch die Irrlehre. Worin besteht die Irrlehre? In den beiden Gemeinden Pergamon und die Thyatira wird von Unzucht und Götzendienst die Rede. Ich möchte euch wirklich ans Herz legen, auch diese Dinge, darf ich, auch wenn das jetzt wieder so pauschal klingt oder wie soll ich sagen, nicht, es geht nicht um buchstäbliche Unzucht von Hurerei, dass diese Menschen dann im Tempel oder wo auch immer, wie gesagt wird, dann Ehebruch begangen haben. Mag sein, dass das auch das passierte und das auch definitiv nicht gut war. Aber hier geht es um die geistliche Dimension. Genauso wie sie tot sind, nicht buchstäblich tot sind in der Gemeinde in Sardes, sondern geistlich tot sind. So ist die Irrlehre oder die Unzucht und der Götzendienst in Sardes und in Pergamon und Thyatira ist eine geistliche Unzucht. Übertragen auf die, oder andersrum, ich will es so nochmal sagen, Pergamon redet von Irrlehrern Biliam. Thyatira redet von der Irrlehrerin Isabel. Das erinnert uns ans Alte Testament und mit Absicht. Und wir gehen hin und sehen, wie Gottes Volk durch die Unzucht und Hurerei sich anderen Göttern anhängte und anderen Göttern diente und somit den geistlichen Ehebruch begann und Gott sie strafte und Gott sie züchtigte. So, da nicht ohne Grund wird es da in Bezug gesetzt, dass wir verstehen, nach welchen Prinzipien. Übertragen jetzt auf die Gemeinde bedeutet Folgendes, dass auch in der Gemeinde Jesu falsche Brüder, falsche Lehrer, Irrlehrer da sind, die sich anmaßen, das Volk zu lehren. Die werden am Anfang toleriert, dann werden sie akzeptiert und dann lebt die Gemeinde in dieser Unzucht. Und zwar in welcher Unzucht? Dass sie Ehebruch begeht, sie verleugnet Jesus als ihren Bräutigam. Wie? Sie hängen sich anderen Göttern an. Welchen Göttern? Sie verlässt sich nicht auf Jesus und sein Erlösungswerk. Sie verleugnen Jesus und sein Erlösungswerk. Sie glauben, ihr Leben auf andere Dinge zu stellen und auf andere Dinge zu bauen. Das ist, ich will es noch konkretisieren, in dem Moment, wo eine Lehre in die Gemeinde hineinkommt, die das genügsame, alleinige, stellvertretende Werk Jesu Christi angreift und etwas dazu tut oder etwas wegtut und die Gemeinde sich darauf einlässt und beginnt damit zu leben und in diesen Dingen zu leben, begeht sie geistlichen Ehebruch. Indem sie das, was Jesus für sie ist und sie ihr anbietet, indem sie das verleugnet und an sich an anderen Dingen hängt, begeht sie geistlichen Ehebruch. Und das ist der Zustand in Sardes. Warum? Ich zeige euch das. Schaut mal, was Jesus zu ihr sagt. Kapitel 3, Vers 2. All das Erinnerung. Tiefer und intensiver könnt ihr das in der Lektion vorher nachhören, wenn ihr wollt. Vers 2. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff ist, zu sterben. Also hier geht es um dieses Sterben und diesen geistlichen Tod. Denn ich habe von meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Und jetzt, das ist der geistliche Ehebruch. Ich habe von meinem Gott deine Werke nicht für völlig befunden. Was bedeutet das? Nicht gib noch mehr Gas und tu nur mehr Werke. Deine Werke sind nicht gut genug. Das ist damit nicht gemeint. Das ist nicht was... was diese Stelle sagt, sondern du verlässt dich auf deine Werke. Und das ist geistlicher Ehebruch. Sie haben eine Lehre angenommen, in der sie sich auf deine Werkegerechtigkeit basiert. Eine Lehre, auf der der Mensch durch sein Tun und durch seine Werke letztendlich vor Gott gerechtfertigt werden will. Und Jesus sagt, ich habe mir diese Werke angeschaut und diese Werke sind nicht vollkommen. Es ist nochmal, es ist keine Anklage, hey, das reicht dir nicht, gib Gas, sondern es ist eine Aussage, es reicht nicht, du kannst nicht aus deinen Werken vollkommen werden. Deine Werke sind nicht vollkommen. Jetzt, die Folge daraus ist welche? Zu sagen, okay, ja, wie kann ich denn gerettet werden? Oder Gas zu geben und noch mehr versuchen, noch vollkommenere Werke zu tun. Wir verstehen, da wir das Evangelium kennen, dass es unmöglich ist. Und wir müssen das auch vom Evangelium auch diese Stelle hier lesen. Nochmal, ich sage, dass nicht wenige Christen diese Stellen nicht mögen oder sie verurteilen. Warum? Weil sie glauben, dass Jesus sagt, hey, du musst mehr Werke tun. Deine Werke sind nicht vollkommen. Darum geht's nicht. Schaut mal, was er ihnen weiterhin sagt, Vers 3. Denke nun daran, wie du empfangen hast und bewahre und tu Buße. Jesus erinnert sie und sagt, wie hast du denn empfangen? Und da sind wir zurück und haben uns das angeschaut, ein Galaterbrief, und wir können Apostelgeschichte wieder aufschlagen und Apostelgeschichte wieder lesen. Und wir werden sehen, dass das Empfangen und in der Art und Weise, wie sie es empfangen ist, war allein aus Glauben, nicht aus Werken. So haben sie es empfangen, und Jesus erinnert sie und sagt, gell, ich sag dir, du sagst, du lebst aber nicht. Warum? Du verlässt dich permanent auf deine Werke. Und ich sage, du bist tot. Du hast den Geist nicht, obwohl du denkst, dass du den Geist hast. Denn den Heiligen Geist bekommt man nicht durch Werke. Den Heiligen Geist bekommt man durch Glauben. Sagt Paulus in Galater. Wann habt ihr die Kunde des Geistes empfangen? Durch den Glauben oder durch Werke? Durchs Fleisch? Nee. Und da erinnert er sich, wenn ihr aber im Glauben angefangen, wollt ihr in eurem Fleisch vollenden, das ist Sardes. Sardes meint, durch ihre Werke vollenden zu müssen. Diese Botschaft müssen sich heute ganz viele Gemeinden anhören. Diese Botschaft müssen sich ganz viele Gemeinden sagen lassen. Die Gemeinden, die zwar behaupten, einen Namen haben, des Evangeliums, des christlichen Glaubens, an die Gemeinden und die Kirchen, die behaupten, Jesus ist der Erlöser und den Namen aussprechen, aber in ihrem Glaubensleben auf Werke setzen. Das ist geistlicher Ehebruch. Das ist geistlicher Tod. Denn derjenige, der sich auf Werke setzt, letztendlich wird sterben. Jetzt im Studium Sardes werde ich euch jetzt in den nächsten zwei Themenfeldern, die wir noch in diesem Sendschreiben behandeln müssen, wird es, denke ich, noch deutlicher. Also diese Gemeinde hat sich auf Werke verlassen, und darum ist sie geistlich tot, wenn man das so zusammenfassen kann und will. Aber, und das ist das Herrliche, wie schon im Alten Testament und zu der Zeit Israels, des Volkes Gottes, hat Gott immer seinen Überrest bewahrt. Und das Gleiche hat diese Wahrheit finden wir auch eben in der Offenbarung, auch eben in den Sendschreiben, beziehungsweise in der Gemeinde. In Kapitel 3 wieder Offenbarung Sardes heißt folgendes, Vers 4. Und jetzt komme ich zum Abschluss der Hinführung und der Wiederholung, Vers 4. Aber du hast einige wenige Namen in Sardis, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit eingehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Das ist ein gewaltiger, es ist ein absolut herrlicher, wirklich ein verheißender Vers, ein wunderbarer Vers. Merkt ihr, jetzt ist hier wieder die Rede von Namen. Da waren Namen, die sagen, sie leben aber nicht. Warum? Sie verlassen sich auf ihre Werke. Hier sind es welche, ein paar wenige. Es sind nicht, wir können sagen, es sind nur wenige, ja, aber wir können anders sagen, es gibt welche unter denen, die das Evangelium verleugnen, hat Gott trotzdem seinen Rest bewahrt. Es sind nur wenige, ja, aber es sind welche da, und die wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und diese ganze Thematik der Kleidung, das war unser letzter Exkurs in den Sendschreiben dazu. Falls, wie gesagt, du es nicht mehr weißt, oder wenn du es nochmal anhören willst oder zum ersten Mal, dann hör die Einheiten zuvor an in dieser Reihe, und du wirst da etwas hören können, was über diese Kleider. Wir haben einen Exkurs gemacht, beziehungsweise wir haben uns die Kleider vom Kontext der Bibel und Kontext der Offenbarung uns angeschaut und uns gesehen, dass diese Kleider unsere Gerechtigkeit ist. Die Kleider, die unsere Schuld bedecken. Und diese Kleider können nur die Schuld bedecken, wenn sie rein sind. Und diese Reinheit ist, die Reinheit geschieht, die werden gereinigt im Blut des Lammes. Das ist eine herrliche Wahrheit. Das heißt, unsere Gerechtigkeit und unsere Schuld wird bedeckt mit den Kleidern, die in dem Blut des Lammes gewaschen sind. Und darum können sie unsere Schuld bedecken. Und das, was Jesus sagt, er sagt, es sind ein paar. Sie verlassen sich nicht auf ihre Werke. Sie verlassen sich auf das Blut des Lammes. Sie verlassen sich darauf, dass die Gerechtigkeit Jesu ihre ist und nicht ihre Leistungen und ihre Werke. Das ist, was Jesus ihnen sagt. Es gibt ein paar, die halten immer noch an der Botschaft fest, die sie von Anfang an gehört haben. Sie haben sich da nicht abbringen lassen durch die Zeit, durch die Irrlehre und durch die Versuchungen und all diese Dinge. Sie haben sich davon nicht abbringen lassen und glauben immer noch, nach wie vor, dass das Blut Jesu Christi und das Erlösungswerk Jesu Christi genügt und er allein genügt. Das ist das, das heißt, sie haben ihre Kleider nicht besudelt. Mit was besudelt? Mit ihren Werken. Mit ihrem Versuch der Gerechtigkeit haben sie es nicht besudelt. Sie haben allein die Gerechtigkeit Jesu da stehen lassen. Was für eine herrliche Wahrheit. Und er sagt, und solche gibt es. Solche gibt es in Sardes. Das führt uns zu der Überwindung. Zur Überwindung, und das führt uns zu der Verheißung in den Sendschreiben. Ich zeige euch vom Aufbau, kleinen Moment, ich blende es euch gleich ein. Ich muss das noch kurz blättern und dann werdet ihr das sehen. Pergamon, Thyatira, Sardes, genau, das ist das. Und zwar zeige ich euch das geschwind. Das Bild kennt ihr, das habe ich euch schon sogar auch ausgedruckt und das habt ihr. Wir vom Vorgehen, wir haben uns ja so in diesen Blöcken sozusagen durchgearbeitet. Und jetzt sind wir da am Ende von diesem Sendschreiben und wir sind hier. Ja genau, wir sind hier. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Die Maus hier, die bewegt sich. Oh ja, genau, sie wird jetzt groß. Hier, wir sind jetzt hier. Wer überwindet? Wer ein Ohr hat, der höre. Also wir sind bei dem Überwinderspruch und wir sind bei den Verheißungen, die Gott denen zuspricht, die eben überwinden. Gucken wir uns also diese Überwindung miteinander an. Und das sind die zwei Themen, die ich mit euch jetzt an diesem Seminar über Sardes noch machen möchte. Und dann schließen wir Sardes ab. Und dann kommen wir zu Philadelphia und dann hoffe ich, auch aus dem Verständnis von dem, was ich jetzt euch deutlich gemacht habe gerade und auch noch zeigen werde, dass wir dann verstehen, warum Philadelphia ja dann an der nächsten Reihe, an der nächsten Stelle kommt. Wie von der Logik, vom Aufbau der Sendschreiben. Wunderbar, also. Lesen wir uns Sardes, Offenbarung Kapitel 3, lesen wir uns 5, die Verse 5 bis 6, das ist der Überwinderspruch. Wer überwindet, sagt Jesus, der wird so mit weißen Kleidern begleitet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen von meinem Vater und von seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lasst mich bei diesem Überwinderspruch mit dem letzten Vers anfangen und euch zwei Dinge zeigen, nämlich was es mit diesem Namen auf sich hat und was es mit diesem Buch des Lebens auf sich hat, aus dem wir nicht ausgelöscht werden können. Das war, über was wir reden, über den ganzen Komplex und über die ganzen Sendschreiben, über die Offenbarung und vor allem aber auch über diese Botschaft. Es braucht geistliche Ohren, um es hören zu können. Es braucht geistliche Ohren. Das heißt, es sind geistliche Wahrheiten. Jesus sagt, meine Worte sind Geist. Und um das zu verstehen, worauf es ankommt, was das Evangelium ausmacht, dass es keine Religion der Werke ist, braucht es geistliche Ohren. Und Jesus ist der Einzige, der durch seinen Geist und diese Ohren zu geben vermag und durch seinen Geist zu unseren Ohren, zu diesen Ohren auch zu reden vermag. Uns diese Dinge zu öffnen vermag. Und von daher tun wir gut daran, wirklich gut daran, zu beten und zu flehen, dass er durch seinen Geist zu uns redet. Das tue ich immer wieder und jedes Mal, dass Jesus uns diese Dinge selbst lehrt und sie selbst zu unseren Ohren sagt, dass wir in der Lage sind, diese Dinge zu hören. Also, zwei Dinge, zwei Themenfelder, die ich jetzt mit euch durchgehen möchte. Wir machen Folgendes, ich habe in dieser Einleitung, das sind jetzt knapp 32 oder 35 Minuten, je nachdem ungefähr, ich weiß jetzt nicht genau. Wir machen jetzt eine kurze Pause, ihr könnt euch einen Kaffee holen, ihr könnt euch aufstehen, kurz durchatmen, vielleicht einen Snack machen. Das wäre ja auch die Möglichkeit, dass ihr euch zu Hause in diese Leckereien vorbereitet, die ihr sonst mitbringt, beziehungsweise meine Frau vorbereitet, dass ihr in dieser Pause einfach euch das gönnt, einen Brunch, und dann könnt ihr auch selbst dann bestimmen, wie lange, und dann könnt ihr weitermachen mit der nächsten Einheit. Also nach der kurzen Pause, ihr bestimmt, wie lange sie bei euch ist, seid ihr frei, wieder einzuschalten und die nächste Einheit euch anzuhören. Dann wird es darum gehen, dann schauen wir uns, was es mit diesem Namen in Sardes nochmal auf sich hat. Und wenn wir das gemacht haben, gucken wir uns, was es mit diesem Buch des Lebens auf sich hat im Namen. Ja, okay, also dann ein lasst euch schmecken und eine gute Pause. Bis gleich.